Zum Thema heute bei Gott zu Gast sein, möchte ich jetzt den Predigttext vorlesen. Und das ist der weltberühmte Psalm 23, ein Psalm Davids. Und ich lese diesen Psalm aus der Übersetzung Basisbibel. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Die Weiden sind saftig grün, hier lässt er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen, dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich keine Gefahr. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab, sie schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Hause des Herrn. Dort werde ich zurückkehren mein ganzes Leben lang. Amen.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So haben wahrscheinlich viele von uns das im Konfirmandenunterricht in der Luther-Übersetzung gelernt. Und wenn man mal genauer über diesen Satz nachdenkt, ist das einfach der Hammer. Und eigentlich an sich schon die schönste Zusage, die man sich vorstellen kann. Der Herr ist mein Hirte. Muss man erst mal überlegen, was ist eigentlich ein Hirte? Und der Hirte, das ist derjenige, der dafür zuständig ist, sich um seine Schafe zu kümmern. Dafür zu sorgen, dass sie immer grüne Wiesen finden, genügend zu trinken haben. Ja, und der einfach komplett für die verantwortlich ist und dafür zu sorgen hat, dass es denen gut geht. Und jetzt steht da, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, mein Hirte ist nicht einfach irgendein dahergelaufener Taugenichts und auch nicht irgendeiner, der Schafe hüten richtig gut gelernt hat, sondern mein Hirte, das ist der allmächtige Gott. Gott, der alles kann. Das heißt, der ist zu 100% qualifiziert, sich richtig, richtig gut um uns zu kümmern und für uns zu sorgen. Und es ist nicht nur der allmächtige Gott, sondern auch der barmherzige Gott. Das heißt, nicht nur einer, der sich richtig gut um uns kümmern kann, sondern dem es auch selber am Herzen liegt, dass wir gut versorgt sind. Und wenn Gott jetzt, wenn der Herr unser Hirte ist, dann ergibt sich der zweite Teil dieses Satzes eigentlich von ganz alleine. Mir wird nichts mangeln. Wenn wir diesen guten Hirten haben, dann haben wir immer genug zu essen, sodass wir nie Hunger haben brauchen. Wir haben immer genügend zu trinken, um unseren Durst zu löschen. Wir haben immer genügend Kraft, um jeden Tag neu aufzustehen und in die weite Welt hinauszugehen. Wir haben genügend Zuversicht, um nicht aufzugeben. Wir haben genügend Schutz, um nicht zugrunde zu gehen. Wir haben genügend Mut, um uns nicht irgendwie verkriechen zu müssen. Wir haben genügend Selbstvertrauen, sodass wir uns unseren Feinden offen entgegenstellen können. Und wir haben genügend Liebe, dass wir uns angenommen fühlen und glücklich sein können. Und wir haben ein Zuhause. Und das jeden Tag bei Gott. Gott lädt uns nicht nur ein, zu ihm zu kommen, um schön zu essen. Er macht nicht nur irgendwie ein schönes Abendessen oder eine Feier mit richtig tollen Köstlichkeiten und guten Wein. Gott geht einen Schritt weiter und lädt uns ein zu einem Leben mit ihm. Ich habe überlegt, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so eingeladen ist, und habe so gedacht, wenn ich bei meiner Familie oder bei Freunden eingeladen bin, dann ist das eigentlich immer richtig nett. Das ist immer ein richtig schöner Abend oder ein schöner Tag. Manchmal bleibt man sogar über Nacht und dann gibt's am nächsten Tag noch ein Frühstück. Und es ist eigentlich immer eine Zeit, die ich wirklich sehr genieße und wenn es dann vorbei ist, denke ich, oh, das müssen wir bald mal wiederholen. Aber wenn ich dann erstmal wieder zu Hause bin, dann denke ich auch, ach, es ist auch schön, wieder zu Hause zu sein. Und ich glaube, wenn man Gottes Einladung folgt, dann ist das anders. Wenn man sich auf diese Einladung von Gott, auf ein Leben mit ihm einlässt und das dann erfährt, wie das ist, von Gott versorgt zu werden, ich glaube, dann fühlt man sich nicht nur wie zu Hause, sondern dann fühlt man sich zu Hause. Und wenn man dann dieses Leben mit Gott hat, ich glaube nicht, dass man sich dann irgendwann wieder ein Leben ohne Gott wünscht, dass man da irgendwann wieder hin zurück möchte. Und jetzt ist die Frage, wenn man das jetzt, diese Zusage von Gott, die hier in diesem Psalm steht, wenn man die kennt und wenn man daran glaubt, wie kann man dann eigentlich noch unglücklich sein? Wie kann es sein, dass so ein Leben scheinbar nicht gelingt oder wie kann man dann irgendwie noch verzweifelt sein? Und ich glaube, das ist genau dieser Haken, nämlich an diese Zusage zu glauben, wenn man dann doch Dinge erlebt, die dazu eigentlich nicht passen. Wir haben ja das große Glück hier in Deutschland, dass wir in einem Land leben, in dem es uns wirklich ziemlich gut geht. Vor allem, wenn man das mit vielen armen Ländern auf der Welt vergleicht. Hier bei uns muss kaum jemand Hunger oder Durst leiden. Das gibt es fast nicht. Aber trotzdem, auch wenn wir eigentlich überwiegend im materiellen Überfluss leben, passieren immer wieder Sachen, die den Glauben an diese Zusage ins Schwanken bringen können. Nämlich, wenn wir dann doch Mangel leiden. Mangel an Gesundheit. Vielleicht dann doch auch mal materieller Mangel, weil dann das Geld für irgendwas nicht ausreicht, was man eigentlich dringend bräuchte. Mangel an Kraft, wenn einem der Stress auf der Arbeit oder im Alltag einfach mürbe macht. Mangel an Gerechtigkeit, wenn man merkt, da geht es anderen Leuten irgendwie besser als mir, obwohl die sich irgendwie viel blöder verhalten. Und dann können schon mal Zweifel kommen. Vielleicht Zweifel an sich selbst, dass man denkt, was habe ich denn falsch gemacht, dass Gott das jetzt zulässt? Oder was habe ich falsch gemacht, dass Gott mich jetzt dafür bestraft? Oder es kommt vielleicht sogar Zweifel an Gott. Stimmt das mit der Zusage gar nicht? Ist er gar nicht der treue Gott, der mir das versprochen hat? Oder gibt es Gott vielleicht gar nicht? Und man trifft ja leider häufig oder gelegentlich Christen, die besonders diese Zweifel an einem selbst noch schüren. Die wirklich sagen, wenn mit deinem Glauben und der Beziehung zwischen dir und Gott alles in Ordnung ist, dann wirst du nicht krank, dann fehlt dir nichts, dann ist alles gut, dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und das große Problem ist aber, das stimmt nicht. Und sogar hier in diesem Psalm 23, der ja voll von guten Zusagen ist, die uns Mut machen, die uns Kraft geben, da steht das auch ganz klar drin. Da steht ja nicht drin, und Gott führt mich um jedes finstere Tal, sondern da steht, und muss ich auch durchs finstere Tal. Ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und du führst mich. Das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Hier steht es drin. Wir müssen trotzdem, obwohl Gott unser guter Hirte ist, immer mal wieder durch ein finsteres Tal. Aber das Erstaunliche und auch ein bisschen widersprüchlich daran ist, auch im finsteren Tal gilt Gottes Zusage. Da steht da auch. Wir müssen da nicht alleine durch. Gott ist bei uns. Er führt uns, wenn nicht schon drumherum, durch das finstere Tal und wieder heraus. Er schützt uns, gibt uns Kraft und Mut. Und, dann total abgefahren, er deckt uns seinen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Ich habe mir das mal bildlich vorgestellt, diese Szene. Also es ist natürlich Nacht, finsteres Tal, dunkel und so. Da ist ein sandiger Weg, mitten durch die Wüste, links und rechts steile Hänge, so 5-6 Meter hoch, ganz sandig, mit so dürrem, langem Gras bewachsen. Und dann steht da ein kleiner Tisch, hübsch gedeckt, da sitze ich dran, daneben so ein richtig schicker, vornehmer Kellner, ne, im Frack, der mir die leckersten Sachen serviert, die tollsten Weine einschenkt. Und so 2-3 Meter von dem Tisch entfernt, da steht so eine Gruppe von richtig fiesen Typen, die mir an den Kragen wollen. Und die wollen mir nicht einfach nur an den Kragen, um mich auszurauben, sondern die wollen mich umbringen. Die wollen mich zerreißen, auseinandernehmen. Die wollen mich foltern. Die wollen mir Schmerz zufügen. Und die stehen da, bisschen ratlos und machen nichts. Aber nicht, weil da vielleicht noch so eine Gruppe, ne, kräftiger Security Guards vor mir steht, die mich beschützen würden, sondern sie tun nichts, weil sie irgendwie wissen, das bringt nichts. Sie könnten mir nichts anhaben. Sie könnten auf mich losstürmen und könnten mich erschlagen, mit Messern zerstechen, auseinanderreißen. Aber es würde mir letztendlich nicht schaden. Das ist nämlich das, was dieses Bild sagt. Ne? Wir können geplagt werden von Krankheit, von Stress. Wir können müde und matt sein, kraftlos. Wir können sogar den Tod erleiden. Aber diese ganzen Sachen, die uns ordentlich zusetzen können, die können eine Sache nicht schaffen. Sie können uns nicht trennen von Gott. Und dieses Bild sagt auch, was wir in solchen Situationen, wenn wir uns da bedroht fühlen, wenn wir Angst haben, wenn wir kraftlos sind, was wir dann tun sollen. Entspannen, zur Ruhe kommen und uns Gott zuwenden. Denn egal, in welcher Situation wir gerade stecken, Gottes Zusage gilt. Und sie gilt nicht nur für David, der diesen schönen Psalm geschrieben hat, sondern gilt für uns alle. Und das steht bei Jesaja 55 in den Versen 1 bis 5. Her, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt. Und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Hier steht es nochmal, die Zusagen, die, von denen David da schreibt im Psalm 23, die gelten auch für uns. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Gott hält für uns alles bereit. Und wir brauchen nur kommen und es uns geben zu lassen. Wir müssen dafür nichts tun. Wir müssen dafür nichts bezahlen. Gott möchte uns einfach damit beschenken. Und wenn wir das glauben, wenn wir das sehen und wenn wir das begreifen, dann verändert uns das. Und dann verändert uns das so, dass andere das sehen können, was Gott an uns macht. Und da habe ich überlegt, wie können denn andere Leute jetzt sehen, ne, was Gott mit mir gemacht hat, was Gott mir alles schenkt. Und das Einfachste wäre natürlich, wenn ich hier so einen hübschen Heiligenschein bekommen würde. Ne? Und immer wenn ich durch die Stadt gehe, dann habe ich meinen Heiligenschein und jeder kann das sehen und sieht sofort, der hat irgendwas ganz Cooles, was ganz Besonderes und kann mich einfach fragen, hey, sag mal, da dein Heiligenschein, wo hast du den denn her? Und dann bräuchte ich nur sagen, ja, den habe ich von Gott, ne? Drück dem noch eine Bibel in die Hand, da kannst du alles nachlesen, steht alles drin. Und damit ist die Sache für mich dann stabgehakt, sehr einfach. Nicht ganz so einfach wäre es, ne, wenn ich einfach nur irgendwie so ein verklärtes Lächeln habe, so ein inneres Strahlen, was die Leute irgendwie sehen, wo sie denken so, scheint ja irgendwie ein interessanter Mensch zu sein. Ne? Und dann, wenn man versuchen sie vielleicht mit einem ins Gespräch zu kommen und dann muss man vielleicht schon ein bisschen mehr erklären, ne, was das denn heißt. Ne? Ja, Gott ist mein Hirte und das ist alles ganz toll und so. Aber ich glaube, Gott erwartet von uns, dass wir noch einen Schritt weiter gehen. Nämlich nicht nur einfach, dass wir irgendwie einfach nur so dastehen brauchen und die Leute sehen, was los ist, sondern so, wie Gott uns seinen Tisch deckt, so wie Gott uns Mut und Trost spendet, so wie Gott uns bei sich aufnimmt, möchte er gerne, dass wir auch anderen Menschen den Tisch decken, ihnen Trost und Mut spenden und sie bei uns aufnehmen. Gott möchte gerne, dass unser Glaube nicht theoretisch bleibt, sondern dass er praktisch wird. Und gerade was an dem Text steht mit den fremden Völkern, dass die das sehen, ne, und dieses Menschen bei sich aufnehmen, das hat Reinhard ja am Anfang schon gesagt, das ist eine Sache, die ist gerade in diesen Monaten, ne, bei uns extrem aktuell, ne, schon seit Monaten durch das, was da der sogenannte islamische Staat an Schrecken verbreitet, ne, die Flüchtlinge, die da alle kommen, die aufgenommen werden müssen. Und dann jetzt diese Pegida-Bewegung, die versucht irgendwie ja zu verhindern, dass mehr Flüchtlinge kommen, die gerne wollen, dass die Flüchtlinge wieder weggeschickt werden. Das ist einfach ein Thema, was extrem präsent ist heutzutage. Und ich habe mal drüber nachgedacht, was man denn mit dieser Flüchtlingsproblematik am besten machen sollte als Christ, wie man damit umgehen sollte. Da habe ich mir mal vorgestellt, wie ist das eigentlich, wenn man ein Flüchtling ist? Und wenn ich mir vorstelle, ne, ich muss aus Deutschland fliehen, ganz alleine, und komme in irgendein Land, das ich nicht kenne, wo ich die Kultur nicht kenne, wo ich die Sprache nicht spreche, ne, und wo ich dann nicht ein dickes Portemonnaie habe und mir da ein Zimmer im All-Inclusive-Hotel leisten kann, dann bin ich da erstmal ganz schön verloren. Und wenn ich dann noch, ne, zu so einer Behörde muss, wo im schlimmsten Fall vielleicht noch ein richtig unfreundlicher Mensch sitzt, der mir vielleicht per Dolmetscher sagt, was ich jetzt alles machen muss, ne, ich muss die Sprache lernen, ich muss Integrationskurse besuchen, ich muss dies und das machen, meine Ausbildung zählt sowieso nicht, ne, wenn ich hier arbeiten will, was ich sowieso nur vielleicht darf, ne, dann muss ich die Ausbildung nochmal machen oder eine andere, dann ist das echt eine Situation, in der man ziemlich hilflos ist. Und wenn ich dann noch erlebe, ne, dass Menschen dagegen demonstrieren, dass es mich gibt, ne, und mir vorwerfen, ne, dass ich irgendwie hier Terror verbreiten möchte oder den Islam irgendwie verkünden möchte, dann wird die Situation nicht besser. Aber wenn ich dann Menschen auf der Straße treffe, zum Beispiel, die mich nicht einfach ignorieren oder noch versuchen, möglichst irgendwie wegzugucken, sondern die mich ansprechen, mich vielleicht einladen, mich fragen, wo ich herkomme, wie es mir geht, die mir zuhören, dann wird die Situation schon erträglicher. Und ich glaube, ein Problem, weswegen, es ist ja nur eine ganz, ganz kleine Zahl von Flüchtlingen oder anderen Menschen, die überhaupt, ne, dann so radikale Gedanken verfallen und so. Und ich glaube, wenn ich in so einer richtig trostlosen Situation bin, dann kann es vielleicht schon einfach sein, mal so einem radikalen Gedanken zu verfallen oder sich so einer radikalen Gruppe anzuschließen, einfach um was zu haben, an dem ich mich irgendwie festhalten kann. Aber wenn ich in dieser trostlosen Situation einfach Leute finde, die mich einfach so bei sich aufnehmen in ihrer Gemeinschaft, die mir Essen geben, die mir was zu trinken geben, die mir helfen, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so wahrscheinlich, dass wenn dann irgend so ein radikaler Prophet da ankommt und mich mitschnacken möchte, dass ich dann sage, ja gut, dann ich gucke mir das vielleicht mal an. Denn dann geht's mir schon wieder ganz gut. Und das Gleiche gilt auch für die Leute, die bei diesen Pegida-Demonstrationen mitlaufen. Denn auch für die Menschen gilt Gottes Zusage. Es sind Menschen, die von Gott geliebt sind. Und mir geht es selber so, dass ich mich über diese Pegida-Demonstranten sehr ärgere, beziehungsweise ich ärgere mich sehr darüber, was da teilweise gesagt wird. Da werden teilweise wirklich dumme Lügen erzählt, ne? Dann wird gesagt, ne, ja, wenn Ausländer schon rüberkommen, dann müssen die erstmal in Quarantäne, ne, wegen den ganzen Krankheiten, die sie mitschleppen.
was totaler Quatsch ist. Genauso ist Quatsch, ne, dass das alles Verbrecher sind oder dass die irgendwie alle Terroristen sind. Und so sehr ich mich aber auch darüber ärgere, versuche ich doch immer, mich noch daran zu erinnern, dass das Menschen sind, die von Gott geliebt sind. Und ich versuche dann nachzuvollziehen, warum gehen die eigentlich auf die Straße und demonstrieren gegen andere Menschen? Und ich glaube, die meisten tun das nicht, weil sie generell was gegen Ausländer haben oder weil sie einfach böse Menschen sind, sondern die meisten tun das wahrscheinlich, weil sie Angst haben. Ich weiß nicht genau, wovor sie Angst haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich denke, diese Angst, auch wenn sie vielleicht vor irgendetwas ist, was gar nicht da ist, muss man, glaube ich, erstmal ernst nehmen. Und dann kann man vielleicht versuchen, den Menschen diese Angst zu nehmen. Und ich glaube, das funktioniert nicht darüber, ne, dass man sie in Presseartikeln oder in irgendwelchen Internetforen alle als Schwachköpfe und Nazis abstempelt, sondern das kann nur darüber passieren, dass wir das machen, was Gott sich von uns wünscht. Nämlich, dass wir seine Liebe, die er uns schenkt, dass wir die einfach weitergeben. Das ist sein Wunsch an uns, aber das ist nicht irgendein stumpfer Auftrag, den wir einfach nur irgendwie abarbeiten oder erfüllen sollen, sondern ich glaube, als Gott uns gemacht hat, hat er da schon so einen kleinen Automatismus in uns hineingelegt, dass uns das am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr schwerfällt. So hat das Jesus auch gesagt, ne? Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ne? Und auch, ne, dass ein guter Mensch einfach nur Gutes tun kann. Und ich glaube, das sieht bei jedem von uns sieht das anders aus. Ne? Der eine, ne, der erzählt ganz viel von seinem Glauben. Der andere ist vielleicht jemand, der gar nichts erzählt, sondern der einfach sehr, sehr gut zuhören kann. Dann gibt es Leute, ne, die sich zum Beispiel hier beim Church Brunch um das Buffet kümmern, die Kuchen backen, die das hier alles aufbauen und abbauen. Und das sind alles Sachen, ne, mit denen wir sozusagen Gottes Gastfreundschaft weitergeben, weiter ausüben können. Und obwohl wir ja schon das große Geschenk von Gott bekommen, dass er für uns sorgt, dass er uns versorgt, werden wir trotzdem noch für diese Arbeit belohnt. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 9. Kapitel darüber, dass er dafür, dass er das Evangelium verkündet und ausbreitet, von seinen Gemeinden kein Lohn nimmt. Weil er sagt, sein Lohn ist ein anderer. Und dann schreibt er in Vers 18, worin besteht also mein Lohn? Mein Lohn ist, dass ich die gute Nachricht ohne Entgelt verbreite und auf das verzichte, was mir dafür zusteht. Also kurz gesagt, mein Lohn dafür, dass ich Gottes Liebe weiterschenke, dass ich Gottes Reich mit aufbaue, ist, dass ich Gottes Liebe weiterschenke und Gottes Reich mit aufbaue. Das klingt ein bisschen absurd, ne? Also jeder von uns, ne, würde ja seinem Chef den Vogel zeigen, ne, wenn der auf einmal sagen würde, ja, du kriegst jetzt kein Gehalt mehr, dein Lohn ist, dass du für mich arbeiten darfst. Aber bei den Sachen, die wir für Gott tun, sieht es anders aus. Und ich kann das für mich selber auch tatsächlich so sagen, hier vorne zu stehen und von Gott und von meinem Glauben zu erzählen, ist es eine Sache, die mache ich wirklich gern. Und auch im Vorfeld, die Vorbereitung, die dann auch häufig mal ein bisschen stressiger wird, weil ich kein Profi im Zeitmanagement bin. Aber dann mich mit den Texten auseinanderzusetzen, irgendwie Querverweise zu lesen, andere Bibelstellen, die dazu passen, zu suchen, ein bisschen im Internet zu gucken, was schreiben andere darüber. Das ist eine Sache, die mir Spaß macht. Dann wird es häufig immer am Tag vor dem Gottesdienst für mich dann ein bisschen stressig. Das macht dann nicht mehr so viel Spaß. Und dann ist es auch oft so, ne, ich gehe dann meistens, bevor ich dann hier stehe und predige, gehe ich mit meinem aufgeschriebenen Text noch ein bisschen spazieren und gehe das nochmal durch. Und dann merke ich schon immer so, wie ich nervös werde, ein bisschen aufgeregt, weil es mir halt auch einfach wichtig ist, ne, wenn ich dann hier stehe, das gut zu machen. Und dann denke ich auch oft, oh Mensch, also eigentlich habe ich gar keine Lust mehr und würde lieber irgendwie nach Hause irgendwie mich ins Bett legen und mich verkriechen. Aber wenn ich dann hier vorne stehe und wenn ich dann gesagt habe, was ich sagen wollte, dann fühlt es sich gut an. Und auch eine andere Sache, die ich und meine Frau auch gerne tun und leider viel zu selten, ist zum Beispiel Leute zu uns nach Hause einzuladen und zu bekochen. Und da ist auch wieder die gleiche Sache. Das ist im Vorfeld, ne, viel Arbeit. Das ist im Vorfeld viel Arbeit. Ne, und wird dann auch oft stressig, weil man ganz viel einkaufen muss, man muss viel vorbereiten, ne, dann muss man noch aufräumen und die Wohnung sauber machen. Und dann denkt man auch, oh, warum machen wir das eigentlich? Aber wenn es dann soweit ist und man zusammen am Tisch sitzt und isst und trinkt und sich unterhält und miteinander lacht, dann ist es einfach immer richtig schön. Und dann muss man einfach sagen, das alles vorher hat sich richtig gelohnt. Ne, und auch wenn es zwischendurch was gekostet hat, wenn man am Ende den Schlussstrich darunter zieht, dann bleibt auf jeden Fall ein Gewinn über. Und ja, diese Gastfreundschaft zu leben, das ist auch eine Sache, die mir persönlich hier beim Church Brunch wirklich wichtig ist. Wir könnten ja auch einfach sagen, wir treffen uns irgendwie zum Gottesdienst, ne, da gibt es ein paar Lieder, gibt es eine Predigt, dann wird gebetet und dann gehen wir alle wieder nach Hause. Aber ich glaube, ne, dass wir schon vorher kommen, uns Laugengebäck und Kaffee nehmen können, dass wir hinterher noch eine Suppe haben, dass wir zusammen sein können, dass wir miteinander reden können. Das ist eine Sache, die ist einfach nicht nur wertvoll, sondern auch wichtig für uns als Gemeinde, als Zeichen für andere nach draußen. Wir hatten das ja auch schon öfters hier, dass Leute von draußen kamen, ne, oft bedürftige Menschen, die sind dann nur da kurz hinten zu dem Buffettisch gegangen, haben sich irgendwie ein paar Brezeln genommen und sind wieder gegangen. Da wurde ich dann auch mal von Leuten gefragt, ob das denn okay so ist, wenn sich Leute einfach nur was nehmen. Und habe ich gesagt, ja, natürlich ist das okay. Denn was wir hier im Endeffekt einfach nur machen, ist, dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, dass wir das weitergeben. Und ja, das ist es, glaube ich, einfach, was Gottes Gastfreundschaft ausmacht. Dass es nicht darum geht, irgendwie wie beim perfekten Dinner jetzt der beste Koch zu sein, sondern dass es einfach darum geht, bedingungslos hier einfach und überall anders Gottes Liebe weiterzugeben. Wir werden heute im Gottesdienst Abendmahl feiern. Und im Abendmahl denken wir daran, was Gott noch für uns getan hat, nämlich, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, damit unsere Sünde bezahlt ist, damit wir dann zu Gott kommen können. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann können wir vielleicht, wenn wir Brot und Wein beziehungsweise Traubensaft zu uns nehmen, an diesen reich gedeckten Tisch denken, den Gott uns bereitet, an dem wir uns satt essen können, an dem wir unseren Durst löschen können. Denn auch wenn das vielleicht mit einem Stückchen Brot und einem Schluck Traubensaft nicht zu schaffen seint, ist das ja beim Abendmahl doch ein Zeichen für das, was Jesus getan hat und damit ein Zeichen dafür, dass wir zu Gott kommen können. Und wenn wir dann bei Gott sind, dann können wir uns an seine große Tafel setzen, können uns satt essen, können unseren Durst löschen und dann können wir unsere Taschen noch vollpacken, damit wir unseren Freunden, Familien, Bekannten und allen Leuten, die wir treffen, davon abgeben können. Amen.